Nicht nur das Kirchenjahr neigt sich dem Ende entgegen, auch unsere kleine Predigtreihe. Teil 6 heute und Abschluss. Wir werden uns schwerpunktmäßig mit dem Kapitel 8 beschäftigen. Nehemia hat ein paar Kapitel mehr. Wie viel müssen Sie schon selbst nachschauen? Ein kurzer Rückblick. Wir hatten ja das ganze Thema genannt: Reformation des Lebensstils, ein Haus Gottes in der Welt für die Welt. Und heute einmal das Thema, es geht um Beziehung statt um Befehl. Ein ganz kleiner Rückblick zu dem, was wir eben gehört haben von Matthias Kämpfer. Kapitel 6 war es ja so, da ging es vor allem darum, dass die Gegner Israels den Bau der Stadtmauer verhindern wollten. Gott hat es möglich gemacht, dass gegen allen Widerstand das geklappt hat, eine wunderbare Stadt ist entstanden. Und dann gibt es im nächsten Kapitel, dem Kapitel 7, erstmal eine unglaubliche Aufzählung von Familienangehörigen. Das kann also jetzt hier nicht der Gegenstand sein, 724.335 Namen zu nennen. Auch das, wenn Sie es besonders brennend interessiert, sehr interessant zu lesen. Aber interessant ist, in Vers 1 heißt es da im Kapitel 7, als der Bau der Mauer vollendet war. Da hängt man jetzt die Tore in die Mauern ein und wir hatten einiges über die Tore gehört, dass man in die Stadt rein kann, dass man aus der Stadt raus kann. Ganz unterschiedliche Tore, die für ganz unterschiedliche Menschen Möglichkeiten bieten, die Stadt Gottes zu betreten. Auch für uns heute ein Bild. Lasst uns als Gemeinde eine Stadt Gottes sein, die ganz unterschiedlichen Menschen den Zugang ermöglicht. Durch unterschiedliche Tore, unterschiedliche Angebote. Gestern zum Beispiel wollten sie mich nicht haben, das war ein Frauenfrühstück. Auch ein Tor, ich gehe dann eben durch ein anderes. Ich bin ja auch irgendwann mal in eine Gemeinde zuerst reingekommen. Es war nicht ein Frauenfrühstück. Sehr ermutigend zu sehen, dass Gott möchte, dass Menschen diese Stadt betreten. Ganz unterschiedlich, keine Gleichmacherei. Jeder darf kommen, wie er ist. Jetzt also sind die Mauern bestellt, die Tore sind eingehängt und es müssen Türhüter gefunden werden. Das heißt, das sind Leute, die stehen am Tor und haben eine ganz hohe Verantwortung. Das kennen wir von manchen Etablissements, auch hier in Darmstadt, du kommst hier nicht rein. Das heißt also, es ist sehr wichtig und wesentlich, wer betritt diese Stadt? Da braucht man also sehr zuverlässige Leute. Und da lesen wir, dass einer, ein Verwandter von Esra, der Hanani, genommen wurde, um an einem solchen Tor die Verantwortung zu tragen. Er wird also Burgvogt und da wird von ihm berichtet, dieser Hanani war sehr treu, er war verlässlich, er war beständig, ein gottesfürchtiger Mann. Das Wort Gottesfurcht kam gerade eben schon mal, jemand, der Gott jeden Tag ernst genommen hat. Also keiner, der immer nur fromme Worte im Mund hatte, der die schönsten Gebete und Lieder sprechen konnte, sondern der wirklich gelebt hat, der Gott gegenüber verantwortlich war und unter allen Umständen seinen Mann gestanden ist als einen, der für Gott auf dieser Welt ist. Das nur einmal abschließend, wir hatten auch in den letzten Predigten darüber gesprochen. Für mich wird daraus ersichtlich, dass es im Wesentlichen auch hier wieder um Charakter geht, um Echtheit und nicht um die Begabung. Ich sage, Charakter ist wichtiger als Charisma. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es gibt ja Leute, die gucken wir an und werden neidisch, oder? Zum Beispiel Leute, die so Musik machen können wie die hier vorne. Oder Leute, die das oder jenes können. Dann sagen wir, ja, so kann ich das ja gar nicht. Vor Gott ist das völlig falsch. So können wir nicht leben. Sie sind alle geschaffen, so wie Gott sie haben möchte. Mit Gaben und Begrenzungen. Worauf es ankommt, ist unser Charakter. Der kann geschult werden an Gottes Wort in Beziehung zu ihm, sodass man merkt, das, was du mir gegeben hast, damit gehe ich um. Das reicht. Das kann ich erweitern. Da kannst du mir Segen geben und ich werde zu dem Menschen Stück für Stück, als der ich geplant und gedacht und von dir, Gott, gewollt bin. Hören wir auf damit, zu schauen, was andere können, sondern dahin, was aus uns alles werden kann, durch den Reichtum, den Gott in uns hineingelegt hat, wo Gott sagt, dich habe ich gewollt, dich habe ich berufen. Schon vor Grundlegung der Welt, Psalm 139, hat Gott einen jeden von uns gesehen. Und du hast so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Schwierigkeiten, so einen Burgvogt, der am Tor stand. Und wir wissen ja, es gab immer noch diese Feinde. Der hatte manche schwierige Situationen zu bestehen. Aber es kam nicht darauf an, dass er die breitesten Schultern hatte, dass er die tiefste Stimme hatte, oder dass er sonst irgendwelche tollen Karate-Tricks drauf hatte, sondern dass er ein Mann war, der mit Gott unterwegs war. Und da konnte er das entfalten, wofür er gedacht war. Charakter ist wichtiger als Charisma. Das war für mich eine Ermutigung. Ich darf sein, wie ich bin, und aus dem, was Gott mir gegeben hat, das machen, was möglich ist. Gilt jeden für jeden von Ihnen und euch auch. Jetzt geht es weiter im Kapitel oder ab Vers 4 in diesem siebten Kapitel. Nur noch mal ganz kurz. Da werden viele Namen genannt. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, brauchen wir jetzt nicht zu behandeln. Aber ich habe ja mitbekommen, dass im nächsten Jahr durchaus einige Kinder auf die Welt kommen werden. Und falls es noch Fragen gibt, hier können Sie sich mal was raussuchen. Mir ist besonders in der vierten Zeile aufgefallen, drittletztes Wort, Big Way. Wenn man das Englisch ausspricht, Big Way, dann könnte man sagen, herstelle meine Füße auf weites Land, wäre doch mal ein Vorname für ein Kind. So. Jetzt ist das so, die Stadt ist noch nicht so dicht besiedelt und so ordnet also Nehemia eine Volkszählung an. Die möchten noch mehr Leute haben und das muss ein bisschen geregelt werden. Und er grenzt sich da an die Volkszählung von David vor einigen zig Jahren ab. Der durfte das ja nicht, für Nehemia war das ein Gebot Gottes und das klappt. Wir kommen also nun zu Kapitel 8 und damit schließen wir dann auch die Reihe ab. Jetzt bekommen wir in diesem Kapitel einen Einblick in diesen Dienst. Und wir sehen hier noch einmal diese wunderschöne Stadt auf dem Berge Jerusalem mit der Mauer und die Häuser. Nehemia und Esra sind ja Zeitgenossen und die sind jetzt beauftragt, in dieser Stadt etwas weiter zu bauen. Also, die Mauern stehen, der äußere Schutz ist gegeben. Jetzt geht es, und das ist das Thema, in ganz hohem Maß um eine innere Erneuerung. Das Lied Fülle alles aus beschreibt das ganz gut. Eine innere Erneuerung. Sonst bleibt ja alles nur Hülle. Bis jetzt war es alles ein ausgedehntes Bauprojekt und, wie wir gelesen haben, innerhalb von 52 Tagen, sage und schreibe, 52 Tagen haben die das fertiggebracht. Es gibt auch hierzulande größere Bauprojekte, da kann man nicht von 52 Tagen sprechen. Es gibt viele Schwierigkeiten, wenn man groß baut, und das war da ja nicht anders. Noch einmal, die Bedrohung durch die Feinde war sehr real und teilweise wurde das Bauen ja auch wirklich eingestellt. Die konnten nicht weitermachen. Wir haben ja gehört, wie sie gekämpft haben. In der einen Hand die Mauerkelle und in der anderen Hand das Schwert. Selbst die Priester haben so mitgemacht. Erstmal mussten die Mauern gebaut werden, damit man wohnen konnte. Den Feinden zum Trotz. Aber eben jetzt geht es nicht mehr um den äußeren Schutz der Stadt, sondern um den Schutz der Seele. Das, was hinter den Mauern sich verbirgt. Die Leute, die da wohnen, die da leben, lieben und arbeiten. Es geht darum, dass nicht nur die Hülle und das Äußere wieder intakt ist, sondern dass das Leben echt ist. Auch davon haben wir gerade gesungen. Und so beschäftigt sich Gott durch Nehemia und Esra speziell mit dem inneren Leben der Bürger dieser Stadt, mit der inneren Beschaffenheit. Und wenn wir das mal überlegen, bauen, anpacken, liegt ja ganz vielen Menschen, nicht? Wir können was konkret machen, wir können uns einbringen, unsere verschiedenen Gaben so richtig einsetzen. Und wenn ich das so sehe, die kurze Zeit, die wir, meine Frau und ich, schon hier sind, wir sind sehr am Staunen, was wir hier in der Gemeinde alles für Veranstaltungen haben. Ein Event jagt ja förmlich das nächste. Bislang habe ich es noch nicht so mitbekommen, dass so viele Leute drunter stöhnen. Vielleicht haben sie mir es bloß auch noch nicht gesagt. Aber das ist ja nur das Äußere. Wenn man so einen Gemeindebrief, so einen tollen, wie wir haben, nimmt und dann da reinschaut, dann kann das ja super aussehen, was das hier für eine Gemeinde ist. Ne? Oder wenn ich irgendwo hinkomme, werde ich immer gefragt, ja, wie viele Mitglieder habt ihr dann? Ja, so. Als ob das Äußere das widerspiegeln würde, was bei uns innerlich läuft. Und selbst wenn Sie jetzt da so sitzen und mich mehr oder weniger, die meisten jedenfalls freundlich anschauen, ich weiß ja nicht, was Sie wirklich bewegt. Ich weiß ja nicht, was wirklich da ist. Ob da eine innere Verzweiflung da ist und sagen, ach du Pope, rede du mal. Wenn du wüsstest, wie wenig das Wort Gottes meine Seele erreicht, oder andersrum, wie froh bin ich heute wieder, von Gott zu hören, weil er ist mein Licht, mein Heil, meine Kraft. Alles das ist bestimmt heute Morgen hier und das darf auch so sein. Aber man sieht es von außen nicht. Deswegen, Es geht heute ganz besonders darum, dass es Gott wichtig ist, was lebt in uns, was ist da, wo ist die Resonanz auf das, was er für uns möchte und was er für uns gedacht hat. Geistliches Leben. Wir lesen das hier. Jetzt sind sie schon ein Weilchen drin. Die Israeliten versammeln sich in den Städten, lassen sich da nieder wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sagen jetzt zu Esra, lies uns aus dem Buch des Gesetzes vor. Ein Wunsch der Einwohner Jerusalem, sagen, wir haben jetzt den äußeren Schutz und jetzt brauchen wir was zu essen für die Seele. Jetzt brauchen wir was für den inwendigen Menschen. Die Stadt soll mit Menschen gefüllt werden, daher auch die Volkszählung. Aber jetzt sollen die Menschen mit dem Wort Gottes gefüllt werden. Sie brauchen eine innere Mitte. Und jetzt helfen die Priester und die Leviten mit und sie lesen von morgens bis mittags, stellen wir das mal vor, wir haben jetzt also noch viel Zeit. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch, heißt es hier, zugewendet. Der schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen die Leviten, hier kommen jetzt viele Namen. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als alles Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Müssen wir nochmal üben. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Was passiert hier? Also das Heben von Händen und das Niederknien beim Beten ist schon viel älter, als viele Gemeinden bei uns das machen. Hier passiert was Wunderschönes. Die Leute hören hin und sie begreifen, sie verstehen. Die verstehen nicht nur akustisch, sondern die waren einverstanden. Es kommt nämlich jetzt zu einer ganz tiefen inneren Übereinstimmung mit dem, was aus der Tora, dem Gesetz, gelesen wird. Und es kommt jetzt zu einer Neuausrichtung ihres Lebens. Die wussten, warum sie hier waren. Die wussten, warum sie in Gefangenschaft waren. Und die wussten, dass sie einen Gott haben, der gute Gedanken über sie hat und der ihnen das jetzt alles ermöglicht, einen Neuanfang. Neue Hoffnung, eine neue Heimat, neue Beziehungen und wieder die Neuausrichtung auf sein Wort. Es kommt Erkenntnis und Anerkenntnis. Die hören Gottes Wort und erkennen nicht nur, ja, das ist die Bibel, die sagt uns verschiedene Dinge, sondern sie erkennen das auch an. Das hat was mit mir zu tun, das ist für mich. Da spricht Gott zu mir. Es geht ums Begreifen und dann aber auch ums Befolgen. Nicht nur gehört, sondern auch tatsächlich wahrgenommen, vom Ohr ins Herz. Das ist ganz erstaunlich, die Reaktion des Volkes hier. Und wir können daraus für uns ableiten, wenn sich etwas in unserem menschlichen Leben wirklich verändern soll, wenn etwas in unserem Leben wirklich Tragkraft hat und mich hat das vorhin ziemlich mitgenommen, als du unsere Verstorbenen genannt hast. Ich habe die ja gar nicht gekannt. Und doch habe ich geheult. Weil ich das ja gut kenne, wie das ist. Ich habe doch auch schon liebe Menschen verloren. Ich habe schon so viele Leute beerdigt und musste meine Tränen zurückhalten. Die kannte ich ja alle und habe sie oft auf dem letzten Weg ihres Lebens begleitet. Manchmal sind sie gestorben, während ich dabei war. Manchmal mit Familie, manchmal ohne. Das sind doch Dinge, die beschäftigen uns, das kann uns runterdrücken. Aber hier geht es darum, bei diesem, was wir hören, dass wir wahrnehmen, Gott spricht zu uns und wir haben doch alle irgendwie Angst vor diesem letzten, endgültigen Aus hier auf dieser Erde. Aber diese Traurigkeit, die uns dann zu allem Möglichen befähigt und in die Lage versetzt, wo wir dann verdrängen, wo wir es dann auf irgendeine Weise sublimieren oder einen richtig drauf machen, und doch ist das im Hintergrund immer da. Die kann doch nur und an einziger Stelle da verändert werden, wo Gottes Wort von dem, der das Leben ist und der das Leben gibt, und zwar eben nicht nur, ich habe das mal erkannt, sondern ich erkenne das jetzt auch an, dass das so ist. Heute Morgen saßen hier kleine Kinder und ich habe bei mir so gedacht, wir haben auch da der Verstorbenen im ersten Gottesdienst gedacht, ich habe gedacht, jeder, der hier sitzt, war auch mal so ein kleiner Knopf, der da im Gottesdienst rumgekräht hat oder sonst wo. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Selbst bei meinen Söhnen, ja, wenn ich andere Babys sehe, denke ich, so müssen meine auch mal gewesen sein. Da gucke ich Bilder an, das war ja so. Komisch, ne? Und trotzdem, genauso geht das folgerichtig bis zu seinem Ende. Das ist unausweichlich. Aber dass ich dann sage, ich begreife, dass das so ist, aber jetzt befolge ich auch Gottes Wort, das mir zusagt, niemand und nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Dass das in meinem Herzen ankommt und nicht nur im Verstand. Und das ist hier passiert. Das bedeutet, in unserem Leben gibt es viele tolle Dinge. Und das Volk Israel hatte damals total tolle Dinge, die es machen konnte. Die Stadt auf dem Berge, da sind sie von weit hin gepilgert. Wir kennen ja die Geschichte von dem Finanzbeamten aus dem Morgenland. Tolle Stadt. Aber wie haben die Leute da drin gelebt? Wie war das Innere? Das bedeutet, hier an dieser Stelle jetzt, wo sie von der Tora hören, die vom Leben spricht, da entscheidet sich für diese Menschen alles. Und da gibt es dann tatsächlich diesen inneren Bezug, der das Leben macht. Und deswegen Erneuerung in unserem Herzen, Neuausrichtung auf unser Leben, egal welchen Beruf Sie haben, Mann oder Frau, egal welches Alter, gibt es nur da, wo es zu dieser Beziehung zu Gott kommt. Das Gesetz, von dem hier gesprochen wird, die fünf Bücher Mose, bedeutet ja Weisung, wenn man das genau übersetzt. Weisung Gottes. Das hebräische Wort heißt, ich strecke die Hand aus und weise in eine bestimmte Richtung. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Wege und zeigt den Weg, den wir gehen können. Und das ist viel mehr als Pflicht, viel mehr als Regel. Unter diesem Wort verstehen wir das Wort Gesetz ja meistens, wenn wir von der Tora lesen. Es geht also hier viel mehr um diesen Begriff Beziehung statt um Befehl. Es geht nicht darum, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, dass wir irgendetwas tun müssen, bloß dass er da irgendwie zufrieden ist. Das ist Religion, ein Opfer nach dem anderen. Es geht darum, diese Tora weist uns darauf hin, dieser liebende Gott will Beziehung zu dir haben. Er hat sich dich vorgestellt und er möchte mit dir einen Weg gehen, der dein Weg ist. Also, es geht mehr um das Handeln Gottes an seinen Menschen, als mit unserem Handeln für Gott. Die Tora verkündet uns, wer ist Gott? Wie ist der? Wie ist der so drauf? Ehrfurcht vor Gott bedeutet nicht, dass ich Angst vor Gott habe, sondern Ehrfurcht bedeutet eine so tiefe innere Beziehung, dass ich wirklich sehe, das ist der Größte, der Allmächtige, der Heilige. Und dem darf ich nahe sein. Der sieht mich. Ihr kennt ja die Bedeutung des Tetragramms Yahweh. Ich bin da. Ich bin mit dir da und ich werde mit dir da sein. Schon in seinem Namen spiegelt sich das wider. Und nirgendwo, auch im Alten Testament, findet man den Gedanken, dass wir durch Tun irgendwie gerecht werden. Sicherlich machen die Israeliten ihre Opfer. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie deswegen von Gott so angenommen werden. Das Tun ist immer nur die Folge des Heils, der Erwählung. Ihr seid mein Volk. Tun ist heiliges Leben. Und auch dazu befähigt Gott. Das liegt ja gar nicht in unserer Macht. Und da stelle ich jetzt, um das mal ganz konkret zu machen, zwei Engpässe fest, die wir so im täglichen Leben in christlichen Kreisen bemerken können. Der erste ist, dieses Wort, das hier verkündet wird und was die Leute jetzt aufnehmen, das greift manchmal gar nicht. Man hört das, aber es löst nichts aus. Und ich glaube, das liegt häufig daran, dass wir mit seelischen Defiziten durchs Leben gehen. Es gibt viele Leute, die können in der Bibel lesen und die haben geistliche Erkenntnisse. Und wenn man sich mit denen unterhält, dann kann man nur mit den Ohren schlackern, was die alles wissen. Da gibt es Leute, die in Gebetsgemeinschaften die schönsten Gebete chanten können. Und die anderen sagen dann, oh, dieser Mensch kann so schön beten, da bin ich doch lieber gleich still. Aber ihr lieben Leute, ich habe auch schon gemerkt, dass genau diese Leute, inklusive meiner eigenen Kollegen, und ich muss vielleicht sagen, inklusive auch mir selbst manchmal, einen großen geistlichen Wasserkopf haben, aber ein ganz kleines, verkümmertes Herz. Da unterhalte ich mich mit Menschen und die erzählen mir aus ihrem Leben Und dann erzählen sie von Verletzungen, die sie vor 40 Jahren erlitten haben, die erzählen die aber so, als wären sie vorgestern gewesen. So tief hat die das getroffen, das schleifen die jetzt schon seit so vielen Jahren mit sich rum. Dann frage ich sie, das hört sich doch ziemlich verletzt an, was du mir da erzählst. Nein, ich habe alles vergeben, das Blut des Lammes deckt alle Schuld. Amen. Und dann sitzt da vor mir ein Mensch, der so schöne, fromme Worte hat und ein so kleines, hartes Herz. Und er seine Tränen runterschluckt, bloß um dem Herrn Pastor nicht zu zeigen, dass da in ihm drin Verzweiflung und Einsamkeit ist. Und dann kümmern sich diese Leute nicht um ihre Frauen oder Männer. Dann lösen sie keine Konflikte, sondern lösen sie höchstens aus. Aber nach außen hin, die Stadt ist wohlgebaut, Sonntag für Sonntag im Gottesdienst und unter der Woche im Hauskreis. Seelische Verkümmerungen sind Dinge, die lassen uns das Wort Gottes nicht als das wahrnehmen und aufnehmen, als was es gedacht ist, als Befreiung. Das ist ein Punkt, der mir dabei auffällt, das Wort hören, und da kannst du so viel predigen, wie du willst, so viel Bibel lesen, wie du willst. Wenn du nicht bereit bist, eine Beziehung zu diesem Gott einzugehen, der an diese schmerzhafte Stelle deines Lebens, wo du wirklich sehr verletzt bist, ran darf, was einen großen Aufwand für deine eigene Seele bedeutet, wo es viel zu weinen und zu beklagen und zu trauern gibt, aber wo es möglich ist, weil ich weiß, ich habe keinen Befehl von Gott, sondern er will mich in seine Beziehung hineinnehmen, an sein Vaterherz. Und da habe ich ein Buch, das kann ich direkt mal empfehlen, das gibt es gleich am Büchertisch. Im ersten Gottesdienst habe ich das empfohlen, die 4 Exemplare waren sofort weg. Peter Scazzero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, geistliches Wachstum und emotionale Reife. Ich lese nur diesen kurzen Satz. Das größte Geschenk, das die Kirche unserer Welt machen kann, liegt darin, eine Gemeinschaft von emotional erwachsenen Menschen zu werden, die gelernt haben, wie man liebt. Wenn jemand von euch das Problem hat, dass in seinem Leben die Dinge ihn noch festhalten und er nicht diese Freiheit findet in der Begegnung mit Gott, da kann man mal anfangen, ein bisschen nachzuschauen. Gott will euch berühren und heilen. Ein zweiter Engpass, der mir auch noch auffällt, wenn ich darüber nachdenke, wie das Volk auf den Knien liegt und Gottes Wort hört und sagt, so ist es und so werden wir Freiheit haben, das ist mein innerer Reichtum für mein Leben und so kann ich jetzt diese Stadt bevölkern. Wir, auch heute, schon damals, aber auch heute, neigen dazu, dass wir im Ernstfall Gottes Wort unter unsere Bedürfnisse stellen, unseren Befindlichkeiten unterordnen. Wenn es um unsere Interessen geht, mal ganz klar gesagt, dann interessiert Gottes Wort nicht mehr. Wenn es ernst wird im Leben, in Beziehungsfragen, bei Ehrlichkeit, Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung, egal was, da haben wir meistens alle ziemlich klare Vorstellungen, was die Gemeindeleitung in so einem schwierigen Fall machen muss. Ein ernstes, klares Wort reden. Wenn aber das gleiche Problem in meinem eigenen Leben vorkommt, dann habe ich ganz viele Gründe zu sagen, warum es bei mir gerade anders laufen muss. Wenn es eng wird bei mir persönlich, dann wird Gottes Wort einfach beiseite geschoben. Und meine Interessen setzen sich durch und wir sind nicht unter das Wort gebeugt. Das ist nicht immer so und auch nicht bei allen. Aber ich stelle schon fest, bei mir und bei meinen Geschwistern, mit denen ich seit Jahren unterwegs bin, so sieht's aus und das macht mein Herz schwer. Weil da kommt genau dieses wieder, dass wir Gottes Wort als Befehl verstehen. Wenn Gott sagt, du sollst das und das bleiben lassen, na, du hast vorhin was angedeutet, dann ist das kein Befehl. Du kannst das gerne machen. Aber Gott sagt, wenn du so lebst und wenn du so handelst, dann stört das deine Beziehung zu mir. Du hast doch meinen Geist in deinem Leben. Und bilde dir nur ja nicht ein, dass da nichts mit dir passiert, wenn du dich nicht an das hältst, was ich für dich an Gutem vorbereitet habe. Du findest das vielleicht jetzt einschränkend für dich. Aber glaube mir, das ist Schutz wie diese Stadttore. Und du darfst ein- und ausgehen. Vertraue mir, ich habe eine Beziehung zu dir geplant und gedacht. Du musst nicht glauben, du weißt das besser. Ich frage mich manchmal, wozu Leute jahrelang in Gottesdiensten gesessen haben, Predigt um Predigt gehört haben und wenn es dann drauf ankommt in ihrem Leben, tun sie, als wären sie noch nie irgendwo unter Gottes Wort gewesen. Kennt ihr das? Als dieses Gesetz gelesen wurde, In seiner ganzen Fülle sind die Leute förmlich zusammengebrochen. Ja? Das war nicht, die haben nicht gleich Halleluja geschrien, ah, das Wort des Herrn sei gelobt. Die haben gemerkt, wie weit sie sich entfernt hatten. Obwohl sie schon zurück durften in diese Stadt, obwohl sie immer noch Gottes auserwähltes Volk waren, haben sie gemerkt, wir müssen wieder zurück. Und der Gradmesser, wo stehen wir eigentlich, den finden wir im Wort Gottes, in seiner Weisung. Und da steht drin, wie gut Gott das mit uns meint, nicht was er alles von uns verlangt und fordert. Und dann weint das Volk, Tränen der Bestürzung, es trauert. Und dann sagt Nehemia was ganz Geniales. Und das kennen wir auch. Und da ist es wieder ganz klar, es geht hier um diese Beziehung. Und Gott sagt nicht, lass das bleiben, sondern er gibt eine Weisung, eine Richtung. Und dann sagt der Nehemia, geht und feiert ein Fest. Ja, stellt euch das vor, die Leute hocken da und heulen Rotz und Wasser und sind total betroffen und wollen jetzt Buße tun. Canossa kannten die wahrscheinlich nicht damals, aber wenn sie es gewusst hätten, wären sie vielleicht da auch hingegangen, mit Erbsen in den Schuhen. Nein, Gott sagt, macht das ganz anders. Ich möchte, dass es euch gut geht, dass ihr aufatmet und lebt. Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken. Teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Ihr seid gekommen und habt verstanden. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Also, die Leute sehen, was sie versäumt haben, ihre Defizite. Aber jetzt haben sie es verstanden und sind getröstet. Sie freuen sich, weil, und das ist ein entscheidender Punkt, die Beugung unter das Wort bringt Freude. Wenn ich es tatsächlich hinbekomme zu sagen, Herr, du hast gesagt, und das erkenne ich jetzt an. Und das weiß fast jeder hier, der das schon mal so erlebt hat, in schwierigen Lebenssituationen, wo wir sagen, dein Wort ist wahr und trüget nicht. Es hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Ich bin nun dein und du bist mein. Dir habe ich mich ergeben. Was das bedeutet an innerer Freiheit und Aufatmen, dass da einer ist, der mich sieht und der auf mich achtet, dass ich keinen falschen Schritt tue. Die Verlesung des Gesetzes bringt Überführung, bringt Freude, da, wo wir uns unter dieses Wort beugen. Und dann gibt es etwas zu feiern, weil die Dinge gut geworden sind. Wie oft wissen wir nicht, wie wir etwas wieder gerade biegen sollen? Ich glaube, sich an Gottes Wort zu orientieren, wird vieles in unserem Leben gerade rücken, wo wir seit vielen Jahren am Basteln sind und uns nicht trauen, den einen heiklen Punkt, den wir vielleicht schon lange gesehen haben, mal anzupacken. Dieses Wort Chasha, das im Hebräischen für Trösten steht, das klingt schon, finde ich, wie so ein bisschen so. Und die Übersetzung, wörtliche Übersetzung bedeutet stillen, beruhigen, zur Ruhe bringen. Das bedeutet hier, Gott tröstet uns, wie eine Mutter ihr Kleinkind tröstet. Und wir brauchen das immer wieder. Die Aufgeregtheit wird durch dieses Wort vertrieben. Das Volk war fix und fertig am Boden. Und die Priester sagen, Gott tröstet euch. Jetzt seid ihr am richtigen Platz angekommen. Es wird nicht gesagt, ist nicht so schlimm, halb so wild, es sind ja alles nur Menschen. Das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Sondern dieses Trösten bedeutet, Gott ist so unglaublich gut, egal wie schlecht du bist. Aber beuge dich unter diesen guten Willen. Und wenn du dich noch so sehr dagegen sträubst, Gehorsam ist besser als Opfer, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Und das ist jetzt bei den Leuten angekommen und jetzt sagen die Schriftgelehrten, die Leviten, sagt Nehemia und Esra, ihr wisst jetzt, was Sache ist und jetzt beruhigt euch. Gott ist bei euch. Und dann ist dieser Tag heilig, weil sich das bei den Leuten durchsetzt. Er hat sein heiliges Wort gegeben und es wurde angenommen. Das heißt, verstehen wir das, heilig sind die Dinge nie, wenn sie bloß eine Hülle sind. Wir können nach außen hin eine ganz tolle Gemeinde sein. einen tollen Anschein haben. Heilig sind wir immer nur wegen unseres Inhalts. Und genau da will Gott hin, an unser Herz. Also, deswegen könnt ihr froh sein. Deswegen könnt ihr auf die Schenkel klatschen, Party machen bis zum Umfallen. Die haben sogar für die, die nichts mitgebracht haben, haben sie genügend. Und dann heißt es hier, Luther hat übersetzt, der Herr ist eure Kraft. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Kraft. So hoch ich das schätze, was er gemacht hat, hier hat er nicht genau übersetzt, das heißt nämlich nicht Kraft, sondern Zuversicht. Wir brauchen diese Kraft nicht. Gott ist die Kraft. Die Freude am Herrn, das heißt, ich komme zurück dahin, wo ich weiß, da bin ich geborgen, da bin ich geschützt. Und das ist meine Freude, meine Zuflucht. Ich war gestern auf so einer Burg im Odenwald und habe dann von oben runter geguckt auf das Dörfchen, was das so ist, und habe auch gedacht, ja, diese Leute, die da unten sind, die mussten dem Burgherrn einiges berappen, damit sie da Zuflucht finden konnten, aber die hatten sie auch. Das heißt, die waren ja nicht kräftiger, die konnten ja sich deswegen nicht besser verteidigen. Aber sie hatten Zuflucht und waren geschützt und konnten aufatmen. Für den Schutz sorgt Gott. Die Freude am Herrn bedeutet, den Herrn fürchten. Ich freue mich, dass ich bei ihm in seiner Stadt, in seiner Burg, in seiner Gemeinde leben darf. Das ist der Ort des Heils. Da ist Gott gegenwärtig. Nehmen wir das wahr, wir müssen nichts dafür tun. Wir dürfen unsere Herzen öffnen. Wir dürfen weich werden, müssen einander nichts vorspielen. Das ist heilig. Dann ist Freude da. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, und das möchte ich abschließend dazu sagen, da wo wir die Burg, die Zuflucht, da wo wir das Wort Gottes, den Herrn selbst verlassen, wo wir sagen, das kriege ich hin, in so schwierigen Lebenssituationen, wo ich sage, ach nee, die Bibel ist mir da doch ein bisschen zu eng. Das muss man heute ganz neu interpretieren. Das kann ich hier nicht so nehmen, wie es geschrieben steht. Da verlassen wir diese Zuflucht. Denn nur beim Herrn ist Hilfe. Und unsere so klugen Gedanken werden uns in der Regel weg von der Lösung führen. Und deswegen ab Vers 13 dürfen die Israeliten richtig feiern. Sie feiern dann das Laubhüttenfest und da kommen alle zusammen und hören Gottes Wort, lernen dazu und gestalten ihr Leben. Und das ist abschließend zu sagen, zu unserer Predigtreihe reformierter Lebensstil auch ein Zeichen dessen, dass sich etwas bei uns ändern kann, da wo wir Interesse und Hunger an Gottes Wort haben, wo wir das miteinander teilen, sagen wir im Gottesdienst, oder im Zweiergespräch mit einem guten Freund, einer guten Freundin, sagen, wir beten miteinander am Telefon zum Beispiel. Da muss man gar nicht durch die Landschaft fahren, da kann man telefonieren und geistliche Dinge sich austauschen, Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen. Da beginnt etwas, was unser Leben verändert. Und ich habe vom Gebetsabend, den wir am Buß- und Bettag hier hatten, noch ein paar übrige Zettel hier. Die biete ich an, dass ihr sie mitnehmt, die vertiefen das Ganze. Da geht es einmal darum, Gott sorgt für dich, eine Meditation, da kann man Texte lesen aus der Bibel, die genau das deutlich machen, dass wir willkommen sind in dieser Stadt im Schutz Gottes, dass seine Weisung uns wirklich wegweist. Und es geht auch eine Möglichkeit, Gott sorgt für dich, eine Reflexion, da können wir drüber nachdenken anhand von einigen Fragen, wo stehe ich dem gegenüber eigentlich? Oder sollte ich mich an bestimmten Punkten meines Lebens diesem Gott neu anvertrauen? Und zum Schluss ein ganz cooler Brief von Theo Lehmann an Christen, speziell auch zu dem, was uns gerade heute herausfordert, hat sehr viel mit dem zu tun, dass unser Lebensstil sich reformiert und wir Gott neu vertrauen, zu seinem Wort Kontakt finden und mit ihm weitergehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in den nächsten Jahren da mehr und mehr miteinander unterwegs sind. Segen mit euch. Amen.